Weltkriege. Ja, herzlich willkommen zurück zur großen Anfrage. Ganz am Anfang dieses Podcasts haben wir uns schon einmal mit dem kolonialen Erbe Deutschlands beschäftigt. Meine damalige Gesprächspartnerin war Professor Dr. Susanne Arndt von der Universität Bayreuth, mit der ich die Quellen des und Rechtfertigungen für das moderne Phänomen des Rassismus diskutiert habe. Heute soll es noch einmal vertieft darum gehen, warum koloniale Geschichte als dunkles Kapitel noch immer nicht beendet ist, weder für uns noch für andere europäische Länder. Und deshalb ist dieses Mal Serge Palassy zu Gast. Serge Palassy ist Promotor der Fachstelle für Migration und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen und hat zuletzt unter anderem eine Ausstellung kuratiert, die die Geschichte von Kolonialismus und afrikanisch-europäische Migration mit den Herausforderungen unserer Zeit in Verbindung bringt. Sie trägt den Titel »Schwarz ist der Ozean. Was haben volle Flüchtlingsboote vor Europas Küsten mit der Geschichte von Sklavenhandel und Kolonialismus zu tun?« und war bis zum 3. Oktober auch in Halle-Saale zu sehen. Und genau mit dieser Frage wollen wir uns heute auseinandersetzen. Herzlich willkommen, Herr Palassy.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, die gemeinsame Geschichte von Europa und Afrika ist länger und wechselvoller, als sie die meisten von uns im Regelfall jedenfalls vor Augen haben. Ihre Ausstellung setzt zeitlich mit den Verhältnissen ein, die wir aus europäischer Perspektive als Mittelalter beschreiben. Warum genau einsetzend mit diesem Zeitraum und was waren denn damals oder wie sahen denn damals die Beziehungen zwischen afrikanischen und europäischen Staaten aus, beziehungsweise auf welche Weise und mit welcher Motivation traten eigentlich diese beiden Regionen miteinander in Verbindung?
Ja, genau. Also das Mittelalter, das ging ja, jetzt vereinfacht gesprochen, 1000 Jahre, und in der Zeit war ja Europa weitestgehend auf sich selbst beschränkt. Ne? Natürlich gibt es immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und was so transkontinentale Handelsnetzwerke betrifft, da war es so, dass halt the place to be, um es mal salopp zu formulieren, eher in Asien vereinfacht gesprochen war, aber es auch den Transsahara-Handel gab, wo zum Beispiel Gold oder Salz gehandelt worden ist, und Europa, vor allem wenn es jetzt zum Beispiel um die afroeuropäische Beziehung geht, also Handel über islamische Zwischenhändler treiben konnte. Und diese sozusagen Abhängigkeit von Zwischenhändlern sowohl im Handel mit Afrika als auch im Handel mit Asien, vor allen Dingen im Handel mit Asien. Das war so im Prinzip der Startschuss, salopp formuliert, das Mittelalter zu verlassen. Also konkret heißt das, man kam auf dem Landweg nicht dazu, direkten Handel mit Asien und Afrika zu betreiben. Und man ging in dem Moment dann irgendwann mal auf die Weltmeere. Die Portugiesen haben es begonnen und die Spanier, wie wir wissen, haben es dann auch über den Westweg probiert. Und dieser Versuch, den direkten Handel zu erlangen, das war im Prinzip der Startschuss für das, was wir bis heute in den Geschichtsbüchern auch als Neuzeit lesen. Also das Verlassen des Mittelalters hat ökonomisch motivierte Gründe. Und erst dann trat sozusagen auch eine direkte Beziehung zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent ein.
Das heißt, das, was wir aus heutiger Perspektive als Antike beschreiben würden, da sehen Sie diesen Austausch zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent so noch nicht, oder beschränkt es sich dann eher auf den Mittelmeerraum ausschließlich?
Das ist natürlich auch interessant. Also wenn Sie schon danach fragen, da gehe ich gerne auch drauf ein. Ja, also Mittelalter nennt sich ja Mittelalter, weil es sozusagen so in Anführungsstrichen der Lückenfüller zwischen Antike und Neuzeit ist. Ne? Neuzeit hat man vielfach auch versucht, so ein bisschen von den Idealen her dann, wie der Name auch Renaissance sagt, an die Antike anzuknüpfen. In der Antike gab es natürlich das Mittelmeer, der Name sagt schon, Mediterranea. Es war ein verbindendes Meer, und beidseitig des Mittelmeers gab es natürlich schon in der Antike Handelsbeziehungen. Der Name Afrika, der bezog sich aber in der Antike auf Afrika nördlich der Sahara. Das ist wichtig, weil wenn wir heute Afrika so vom Wort her sehen, lesen, denken wir ja ganz oft genau eher an Afrika südlich der Sahara und sagen, Nordafrika ist ja eher so arabische Welt. Aber die Römer haben den Begriff Afrika geprägt und haben damit die Gebiete nördlich der Sahara gemeint. Das ist ganz interessant, wie sich da wieder auch Begrifflichkeiten von ihrer Verwendung her verändern. Aber diese europäische Anknüpfung, ne, also von transkontinentalem Handel nach dem Mittelalter, die hat dafür gesorgt, dass im Prinzip nach 1000 Jahren sozusagen wieder Europäer in Afrika Fuß fassten.
Und wenn wir von heute aus gucken, dann klang ja schon gerade an, das europäische Afrika-Bild ist eins, das durch koloniale Geschichte geprägt ist. Sie sagen, das, was Ihre Ausstellung, glaube ich, auch gut darstellen kann, ist, da gibt es eine lange, auch sehr unterschiedliche, sehr differenzierte Geschichte dahinter. Lassen Sie uns doch mal ein Stückchen einsteigen in die einzelnen Stationen oder vielleicht auch Abschnitte in diesem Bereich. Das Thema Handel als zentrales, die Güter oder auch die Menschen, mit denen da gehandelt wurde zu späteren Zeiten. Wir kommen sicherlich gleich nochmal drauf, gucken wir vielleicht gleich nochmal an. Aber zunächst mal die Frage, es gab die Notwendigkeit, durch und mit dem afrikanischen Kontinent zu handeln. Aber welche Gegebenheiten herrschten denn dort eigentlich zu Zeiten des Mittelalters? Weil ich glaube, das entspricht nicht wirklich dem Afrika-Bild, was wir heute hier haben.
Mhm. Genau. Also es ist also wirklich wichtig zu sehen, dass halt eben nach dem Zerfall der Antike sich so die Kräftekonstellationen weg von dem antiken Europa hin vor allem in den asiatischen Raum entwickelt haben, aber wenn wir bei Afrika sind, auch in Afrika, ich habe es gerade eben mit dem System Transsahara-Handel umschrieben, dass da halt auch Kraftzentren entstanden, die wir heute, wenn wir Geschichtsbücher angucken und Bilder von Afrika im Kopf haben, oft sehen. Ne? Wir stellen Afrika so ein bisschen als den geschichtslosen Kontinent dar. Aber in der Zeit, in der bei uns das sogenannte Mittelalter ablief, gab es mehrere Großreiche, vor allem in Westafrika. Das bekannteste ist das historische Mali-Reich. Das ist ein Reich, das im 13. Jahrhundert gegründet worden ist und dann ungefähr 200 Jahre lang eine Blüte erlebte. Und es gab andere Reiche und alle wurden geeint durch den Umstand, also was ihre Machtposition betrifft, dass sie am Südende des Transsahara-Handels den Rohstofffluss kontrollierten, also Gold allen voran, aber auch Salz und in die damalige arabische Welt, das will ich auch nicht unterschlagen, auch versklavte Menschen, weil auch der Versklavungshandel ja keine Erfindung der Europäer ist, der fand überall statt und das war da auch ein signifikanter Wirtschaftsfaktor. Also und als die Europäer dann quasi, wie es eben geschildert worden ist, versucht haben, ne, einen direkten Handel vor allem mit Asien zu erlangen, war eigentlich Afrika nicht der Fokus. Der Fokus war Asien und Afrika, ich überspitze das, war eigentlich ein geografisches Hindernis.
Das musste umschifft werden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, genau. Das war ja im Prinzip die Hauptintention, ne? Also Afrika zu umschiffen, um eben zu den begehrten Gütern Asiens zu gelangen, um es vereinfacht zu formulieren, ne? Also Seide, Gewürze und so weiter. Und am sozusagen Beginn sozusagen dieser Expansion, das waren ja die Portugiesen, war im Prinzip gar nicht klar, was sich in Subsahara-Afrika befindet. Man wusste klar, Nordafrika, die islamische Welt vereinfacht gesprochen, die man ja eben auf dem Landweg nicht bezwingen konnte zu der Zeit. Und man ging dann sozusagen aufs unbekannte Meer hinaus ab 1415, ne, das ist so der offizielle Startschuss der Portugiesen, und hat dann ein knappes Jahrhundert gebraucht, bis man dann tatsächlich auf dem Seeweg in Asien, also im heutigen Indien, ankam. Und am Anfang ging es darum, Versorgungsstationen an Afrikas Küste zu errichten. Das ging natürlich nicht ohne die Erlaubnis lokaler Autoritäten. Und natürlich wurde da dann auch erster Handel getrieben. Aber der Fokus des Handels war damals noch nicht irgendwie auf ein bestimmtes Produkt irgendwie gerichtet, wie das ja dann später, da kommen wir dazu, der Fall war, wobei Produkt da sehr hart formuliert ist, weil es später wirklich nur noch um Menschen ging im Wesentlichen. Aber am Anfang, da sieht man auch, wenn man sich so anschaut, wie die Küstenabschnitte bezeichnet worden sind, Pfefferküste, Elfenbeinküste, Goldküste und dann halt auch später noch Sklavenküste. Also man hat verschiedene Handelsbeziehungen initiiert, aber das Hauptziel war eigentlich, wie gesagt, der direkte Handel mit Asien. Afrika hat eine zentrale Rolle dadurch eingenommen, weil die Spanier dann halt, ne, der Papst hat das so bestimmt, weil die Portugiesen auf dem Ostweg quasi für das Christentum Asien erschließen sollten, sollten die Portugiesen, die Spanier das auf dem Westweg machen, damit sie sich quasi nicht in die Quere kommen. Und erst die Entdeckung aus europäischer Perspektive, Entdeckung, ne, weil wir wissen, der amerikanische Doppelkontinent war ja schon besiedelt, die Entdeckung Amerikas hat dafür gesorgt, dass ein neues Wirtschaftssystem sich entwickeln konnte. Und dafür wurde dann Afrika zentral. Also wenn wir dazu kommen, führe ich das natürlich auch dann genauer aus.
Lassen Sie uns das gleich tun, weil es schließt ja tatsächlich unmittelbar an. In dem Moment, wo Afrika umfahren, umschifft werden kann, fällt ein wesentliches Machtinstrument sozusagen für diesen Kontinent weg. Der Handel muss nicht mehr über diesen innerkontinentalen Handel in Afrika abgewickelt werden. Gleichzeitig aber gewinnt der Kontinent an enormer Wichtigkeit für nämlich Menschen, die zwangsweise aus ihm herausgerissen werden und in die jedenfalls für Europäer neu entdeckte Welt einerseits und andererseits auch ja in Richtung Europa verbracht werden in Einzelfällen. Wie entwickelt sich das und was sind die Treiber da dahinter? Mhm.
Genau. Also am Anfang war das so, dass man auch bevor Kolumbus in Amerika ankam, schon erste Experimente mit Zuckerplantagen und versklavten AfrikanerInnen, zum Beispiel den Afrikas Küsten vorgelagerten Inseln gemacht hat, ne? Zum Beispiel Sao Tome und Principe, da waren die Portugiesen, bevor Amerika sozusagen für die Europäer auf den Schirm kam. Und als dann dieser aus europäischer Sicht gesehen Doppelkontinent, der amerikanische, aus europäischer Sicht erste Kontinent ohne nennenswerte Konkurrenz erschlossen werden konnte, da hat man am Anfang noch keine neue Wertschöpfung, die jetzt von, sage ich jetzt mal, systematischer Versklavungsarbeit abhängt, sondern man hat am Anfang die Spanier gehen dahin mit einer mittelalterlichen Raubrittermentalität und ziehen im Prinzip bereits bestehende Werte ab. Also erstmal ein Jahrhundert lang Silberflotte für Silberflotte, die über den Atlantik nach Spanien ging und dafür gesorgt hat, dass Spanien auch ein Jahrhundert die mächtigste Nation Europas war. Die anderen, und das ist das Wichtige, die Nachzügler, die dann in Amerika nicht auf ein Eldorado, auf ein Gebiet gestoßen sind, wo man einfach Edelmetalle, die schon da waren, nur noch abziehen musste, die mussten sich neue Wertschöpfungssysteme überlegen, beziehungsweise auf Wertschöpfungsideen zurückgreifen, die zwar schon punktuell existierten, aber erst jetzt in den Amerikas wichtig wurden. Und das ist halt eine entstehende Plantagenökonomie, also allen voran das wichtigste erste globale Agrargut war Zucker und viele andere kamen dazu, die sozusagen durch ganz gezielt den Einsatz von versklavten Menschen angebaut worden sind, diese Agrargüter. Güter und bei einer entstehenden Konsumentinnenschicht abgesetzt worden sind. Und da, es ist nicht so, dass man vom ersten Tag einfach gesagt hat, ja, wir gehen nach Afrika und da holen wir uns die versklavten Menschen und gut ist. Versklavung von Menschen ist so alt wie, ja, die Geschichte sogenannter Hochkulturen selbst, muss man leider sagen, so fast schon eine Art Kehrseite von Hochkulturen sind strukturelle Ausbeutungsmuster, mehr oder weniger, je nachdem, wo man hinschaut. Und am Anfang hat man natürlich auch in den Amerikas, auf den Plantagen und auch in Minen, ne, wo dann vielleicht Edelmetalle abgebaut worden sind, erstmal natürlich nach dem klassischen Muster von Versklavung die genommen, die man gerade hat. Ja, also sprich natürlich erstmal die First Nations, die vor Ort sind. Aber auch, und das ist heute kaum noch bekannt, und das ist bestimmt ein Erbe, ne, des Rassismus, der über Jahrhunderte dann so ein bisschen, ne, eine Geschichtsschreibung auch im Nachgang, ne, zu den eigenen Gunsten dargestellt hat. Am Anfang wurden auch, also am Anfang, da rede ich von mindestens anderthalb Jahrhunderten, wurden auch einfache oder arme Bevölkerungsgruppen aus Europa, Kriegsgefangene und so weiter, die wurden auch auf Plantagen in den Amerikas eingesetzt. Und zunehmend hat sich, und das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun, aber eine Versklavungsökonomie entwickelt, die zunehmend schwarz wurde. Und also sprich Menschen aus Afrika, Menschen afrikanischer Herkunft zunehmend so die einzigen Versklavten auf den Plantagen in den Amerikas wurden. Und das ist das Novum an diesem Versklavungssystem, weil Versklavung bis dahin salopp formuliert, farbenblind war. Man nimmt, wie ich es gerade gesagt habe, was man hat. Und der Phänotyp, das Aussehen, die äußere Erscheinung ist nicht das ist der entscheidende Faktor. Und das hat sich geändert. Und das ist so das Novum, was dafür gesorgt hat, dass halt das, was wir bis heute leider Gottes als Phänomen haben und was uns auch gesellschaftlich herausfordert, also der Rassismus, rassistisch geprägtes Denken, dass das sozusagen damals geboren worden ist aus ökonomischen
als Rechtfertigung für diese ökonomischen Praktiken.
Ganz genau, als Pseudo-Rechtfertigung, ne, für diese ökonomisch motivierte Ausbeutung, die de facto zunehmend auf Arbeitskraft aus Afrika setzte, ne. Die Faktoren dafür sind viele, ne, dass also eine Versklavung, die bis dato eben nicht phänotypisch motiviert war, halt zunehmend so phänotypisch wurde, dass wir heute, und da müssen wir mal, ne, also einfach mal gucken, wo Bilder oder welche Bilder Menschen im Kopf haben, wenn sie das Wort Sklave heute hören. Dann denkt man ganz schnell an irgendwie Onkel Toms Hütte, 12 Years a Slave, Django Unchained und so weiter. Also weil das Bild Sklave und Afrikaner beziehungsweise Mensch mit afrikanischen Wurzeln sozusagen zunehmend zu einem Synonym wurde. Und da sozusagen, das ist im Prinzip das, wo Europa und Afrika sich untrennlich, also über diesen transatlantischen Versklavungshandel verbunden haben und in Europa zum Beispiel auch allmählich über den neuen Ausbeutungsmechanismus Rassismus ja dann auch die Idee vom Weißsein entstehen konnte, die Idee vom ethnisch homogenen Nationalstaat, der vermeintlich sich nach irgendwie biologischen Kriterien organisieren kann.
Ja, und das verbunden war ja auf dem afrikanischen Kontinent mit auch nur sehr fein ausdifferenzierten eine Ökonomie, die wirklich diesen Sklavenhandel auch perfektioniert hat. Also gezielte Jagd auf Menschen, ganz klar organisierte, arbeitsteilige Strukturen zur Überfahrt in Richtung der beiden Amerikas insbesondere. Das war ja keine irgendwie mehr geartete zufällige Geschichte, sondern tatsächlich eine hoch durchorganisierte menschliche Ausbeutung aus Afrika heraus.
Genau, das ist extrem wichtig, dass Sie das sagen, weil das eben, ne, also ich habe gesagt, Versklavung, strukturelle Form der Ausbeutung gab es schon seit dem Bestehen von sogenannten Hochkulturen, aber keine Versklavungsökonomie oder keine Ökonomie hat sich je so abhängig gemacht von Versklavungsmustern, von Sklavenarbeit, wie es die transatlantische gemacht hat. Also ich behaupte, dass versklavte AfrikanerInnen im Prinzip der Treibstoff bei der Entstehung des transatlantischen Raums waren. Also der Westen, der ja eine christlich-abendländisch dominierte Welt, die im Atlantik entstand, zur Folge hatte, das ist ohne Versklavungsarbeit nicht vorstellbar. Wir reden von der größten Zwangsmigration der Geschichte, die den Kontinent über die Jahrhunderte, so sind das zumindest moderate Schätzungen, die das sagen, 60 Millionen Menschen gekostet hat. 60 Millionen kann man jetzt nicht wirklich sich vorstellen, wie viele sind das denn bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Aber daher die Zahl um das Jahr 1900 geht man davon aus, dass Afrika um die 120 Millionen Einwohner hatte. Da kann man sich vorstellen, was 60 Millionen Menschen bedeutet. Klar gab es eine kleine nutznießende Elite vor Ort, die mit profitiert hat, ne, und die dadurch auch reich und einflussreich wurde in ihren jeweiligen Regionen, Gebieten, wo sie aktiv waren. Aber gesamtgesellschaftlich hat das natürlich fatale Folgen für den afrikanischen Kontinent gehabt. In dem Maße, in dem der Westen sozusagen das durch das zusätzliche Plus an Manpower sich entwickeln konnte, ne, also in Anführungsstrichen, also ökonomisch auf jeden Fall Wachstum generieren konnte. In dem Maße hat es, abgesehen von den kleinen nutznießenden Eliten in Afrika, natürlich gegenteilige Effekte gehabt.
Weil Verstärkung von lokalen Konflikten, weil Menschen, die einfach schlicht auch als Individuen, als Treiber von Gesellschaft, als Menschen, die ein Land, eine Region voranbringen, sozusagen gefehlt haben, ja.
Ganz genau, ne? Also, weil das ging ja nicht irgendwie, es ging ja nicht so ein bunter Querschnitt durch die Bevölkerung sozusagen im Kontinent verloren, sondern halt natürlich in der Regel die Tatkräftigsten. Dann auch noch, was die Geschlechterungleichheit betrifft,
Ja.
von 10 gingen 7 Männer. Na, also, und das hat natürlich dann auch extreme soziale Folgen, wenn man über Jahrhunderte einen Frauenüberschuss hat und zu wenige Männer. Auf der anderen Seite des Atlantiks war es dann so, ne, in den Amerikas, dass man natürlich viel mehr Männer hatte als Frauen.
Ja. Das ist heftig, und ich glaube, in diesen Dimensionen, insbesondere auch in europäischen Ländern und auch bei uns nicht nur nicht verstanden, sondern überhaupt nicht präsent, die Massivität dieses Handels und dieses Wirtschaftssystems, was sich da aufgebaut hat, beziehungsweise was aufgebaut wurde. Es ist ja von konkreten Personen auch aufgebaut und betrieben worden. Etwas präsenter ist vielleicht ein anderer Abschnitt, der in der Ausstellung auch behandelt wird, wenngleich nach meiner Einschätzung immer noch unterrepräsentiert, jedenfalls in den deutschen Debatten, ist die Frage sozusagen der tatsächlichen Kolonialisierung von Afrika aus europäischer Perspektive, also sprich auch nicht nur das Nutzbarmachen in ökonomischer Hinsicht der Menschen, die dort sind, sondern tatsächlich die Unterwerfung, die Aufteilung dieses Kontinents. Auch diesem Zeitabschnitt widmet sich die Ausstellung. Vielleicht können Sie dazu auch was sagen.
Ja, genau. Also, ne, das Kapitel, was wir gerade besprochen haben, ist natürlich auch wesentlich fürs Verständnis, wie dann im späten 19. Jahrhundert die offizielle, auch deutsche Kolonialzeit, die Aufteilung des afrikanischen Kontinents auf der Berliner Afrika-Konferenz überhaupt denkbar wurde. Ne, das Kapital, das Jahrhunderte über den Versklavungshandel generiert worden ist, hat uns überhaupt erst befähigt, uns entwickeln ist für mich, ich habe es eben schon gesagt, so ein problematisches Wort weiterzuentwickeln im Sinne von ökonomischem Wachstum. Also die Industrialisierung wurde maßgeblich mit dem Kapital aus dem Versklavungshandel finanziert. Und das hat dafür gesorgt, dass ökonomisch gesehen neue Logiken entstanden. Also während jahrhundertelang Muskelkraft der Hauptmotor der Ökonomie war, der transatlantischen, kam nun halt die Maschinenkraft dazu und es ging halt dann dadurch durch die neuen Logiken der Verarbeitungsmuster in einer Industrie darum, möglichst viele Ressourcen, agrarische und mineralische, zu sichern und natürlich auch perspektivisch möglichst viele Absatzmärkte für die industrielle Produktion beziehungsweise die darin produzierten Güter. Und damit kam dann der afrikanische Kontinent, der jahrhundertelang mit wenigen Ausnahmen ja vor allem als Menschenreservoir diente, in einen ganz neuen Fokus. Ein Fokus eben, wie gesagt, ja, Rohstoffreservoir und Absatzmarkt für industrielle Produktion. Und die Jahrhunderte vorher, die haben natürlich ein Kräfteverhältnis ja, etabliert, was es relativ einfach gemacht hat, dass dann auch de facto der afrikanische Kontinent, ja, natürlich gab es überall Widerstand, aber doch relativ schnell eingenommen werden konnte von den verschiedenen Kolonialmächten. Also ich behaupte, wenn Kolumbus zum Beispiel 1492 probiert hätte, das, ne, zu tun, was in den Amerikas passiert ist, das hätte wahrscheinlich noch nicht funktioniert. Aber die Jahrhunderte der, ne, also unterschiedlichen Entwicklungs, ja, sage ich jetzt mal, Pfade haben dafür gesorgt, dass Europa und der Westen zunehmend stark wurden und Afrika als Kontinent zunehmend schwach und das, was wir dann im 19. Jahrhundert sehen, überhaupt erst möglich wurde. Und da entstand dann das, und das ist ja auch wichtig, weil, ne, die Geschichte, die auch die Ausstellung behandelt, soll ja nicht irgendwie ne, so auf die Art, wir reden jetzt mal über die Pharaonen im alten Ägypten sein, sondern wir wollen eine Geschichte behandeln, um zu verstehen, was gegenwärtig ne, sich abspielt, dass das halt irgendwie nicht entkoppelt von Geschichte betrachtet werden kann. Und in der industriellen Phase des Kolonialismus, da entstand dann das, was ich immer vereinfacht als moderne Arbeitsteilung bezeichne. Also wir haben auf der einen Seite den möglichst unverarbeitete Rohstoffe liefernden Akteur, ne, damals Kolonien, heute die sogenannten, in Anführungsstrichen, Entwicklungsländer. Und wir haben auf der anderen Seite den mit Kapitalkraft ausgestatteten industrialisierten Akteur, der diese Rohstoffe weiterverarbeitet in einer diversifizierten Ökonomie, also Wertschöpfung und Perspektiven damit natürlich auch zunehmend zu sich holt. Und auch der Beginn des menschengemachten Klimawandels ist natürlich in dieser industrialisierten Phase der Kolonialzeit zu verorten.
Indem dort Rohstoffe nahezu unbegrenzt zunächst verfügbar wurden, nach Europa gebracht werden konnten und hier im industriellen Maßstab aufgearbeitet, weiterverarbeitet und entwickelt werden konnten, ja.
Genau. Ja, und diese Etablierung dieser Arbeitsteilung erfolgte natürlich mit Gewalt. Natürlich gab es immer so dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Also es gab eben auch den Versuch, Eliten zu locken. Ne? Also weil leider Gottes sind natürlich auch viele Eliten im globalen Süden, in den damaligen Kolonien, nicht durch die Reihe weg, aber teilweise natürlich Teil des Problems. Aber im Großen und Ganzen ging es natürlich schon darum, ne, also Massen durch den Zwang zum Beispiel des Erbringens einer Steuerlast oder aber auch durch rohe Androhung von Gewalt dazu zu bringen, auf den zunehmend errichteten Plantagen, zum Beispiel Kakaoplantagen, Baumwollplantagen und so weiter, aber auch in den Bergwerken arbeiten zu lassen. Ne? Und das lief unterm Strich vor allem natürlich mit Zwang und Gewalt. Und die zum Beispiel auch heute immer wieder unterstellte und teilweise ja auch tatsächlich vorhandene Unfähigkeit vieler afrikanischer Regionen, sich, was so Ernährungssicherung betrifft, da autark bewegen zu können, das ist natürlich damals auch entstanden. Also viele
zugrunde gelegt, ja.
Menschen mussten quasi durch den Anbau für Produkte für den Weltmarkt ihre Subsistenzwirtschaft vernachlässigen und solche Muster haben wir in vielen Ländern bis heute fortbestehen.
Ja. In der Ausstellung taucht dann noch ein Abschnitt auf, der sich mit den Beteiligungen oder den erzwungenen Beteiligungen afrikanischer Bevölkerungsschichten an Kriegen in oder um Europa befasst, also sprich die Rekrutierung von Armeen in sowohl dem Ersten als auch dem Zweiten Weltkrieg durch die Kolonialmächte in den betreffenden Ländern und deren Nutzbarmachung für die zu führenden Kriege. Ich will an dieser Stelle nicht auf diesen Part oder nicht so stark auf diesen Part eingehen, einfach aus zeitlicher Perspektive, sondern würde gern nochmal in das Abschlussbild der Ausstellung gehen, nämlich die Frage von Flucht und Exil, was ja aus europäischer Perspektive wahrnehmbar unser heutiges Verhältnis zu Afrika prägt, ist jedenfalls ja mit Blick auf diese Flucht- und Migrationsbewegung, dass ganz, ganz viel Abschottung betrieben wird. Abschottung, wir erleben das jeden Tag und niemand kann die Augen davor verschließen, dass Menschen im Mittelmeer auf Seenot geraten. Also diese physische Barriere, die natürlich da ist, die aber auch ja immer weiter aufgerüstet wird durch Überwachung, durch technische Hilfe und andererseits auch vorgelagert zum Mittelmeer in Afrika die Zusammenarbeit mit autokratischen oder auch diktatorischen Regimen, um Menschen davon abzuhalten, aus den afrikanischen Ländern nach Europa zu gelangen. Die Ausstellung thematisiert auch das. Wie blicken Sie darauf?
Ja, also für mich ist die bisher kurz angerissene Geschichte so ein bisschen der Hausbau unserer transatlantischen Gemeinschaft. Ne? Und dieser Hausbau, der bediente sich ungefragt externer Arbeitskräfte. Und jetzt, wo unser Haus schön steht, stellen wir vor, dieses Haus, Türsteher und sagen, denjenigen, die es mit historisch gesehen aufgebaut haben, du kommst da nicht rein, ist um es mal wieder salopp zu formulieren. Also so sehe ich das, dass wir im Prinzip eine Perspektivenverteilung, ich rede auch immer wieder von einer transatlantischen Umverteilungsgeschichte, zu unseren Gunsten die letzten 500 Jahre betrieben haben. Und damit sozusagen vielfach das, was wir in Anführungsstrichen als Entwicklung bezeichnen, auf Kosten von Entwicklung anderswo aufgebaut haben. Und anstatt zu sehen, dass halt viele Menschen aufgrund dieser historisch geschaffenen Perspektiven Ungleichheit fliehen, sagen wir, wir stellen jemand vor unsere Grenzen. Und wer nicht aus ganz, ganz klar, definierten Gründen zu uns kommt, also sprich
zum Beispiel, weil er uns nutzt, ja, oder auch, weil er uns nutzt, wenn wir auf Arbeitsmigration schielen.
Das auch, genau. Ne? Also es gibt ja einmal so diese humanitäre Dimension, was ja auch so an sich erstmal gut ist, dass wir sowas wie eine Genfer Konvention haben, wenn sie nicht de facto immer weiter ausgehöhlt werden würde. Und dann haben wir natürlich die ökonomisch motivierte. Ja? Und ich meine, ich sage ja nicht, dass wir irgendwie eine Kategorie haben müssen, die allen strukturell, sage ich jetzt mal, perspektivlosen einen legalen Weg schaffen muss. Aber wir dürfen nicht so machen, als ob, wenn wir die Grenzen immer dichter machen, als ob dann dieses strukturelle Problem sich irgendwann mal von alleine auflöst. Das löst sich natürlich nicht auf. Und es ist ja klar, dass Menschen, egal ob es einen rechtlichen Rahmen dafür gibt oder nicht, versuchen, wenn Perspektivlosigkeit vor Ort vorhanden ist, sie woanders zu suchen. Und wir versuchen halt eben auch und gerade im breiten gesellschaftlichen Bewusstsein eben diese historischen Zusammenhänge nicht darzustellen. Dann sieht es so aus, als ob Menschen in ihrer strukturellen Perspektivlosigkeit verharren, weil sie vor Ort unfähig sind, korrupte Eliten haben und so weiter, was ja nicht ganz falsch ist, ne? Aber halt eben die Umverteilungsgeschichte, mit der wir extremst viel zu tun haben, unter den Teppich kehrt. Und so diese Türsteher, wir wissen ja jetzt gerade, Gaddafi ist ja vor 10 Jahren, das kam ja gerade jetzt in den Medien, ne? Vor 10 Jahren war es ja dann so, dass er da in den Bürgerkriegswirren, wo ja auch die NATO aber mit eingegriffen hatte, umgekommen ist, und er hat im Prinzip auf dem letzten EU-Afrika-Gipfel 2010 mit dem Satz 5 Milliarden, ich möchte jetzt nicht noch höher sozusagen ihn in den Mund legen, als er es gesagt hat, 5 Milliarden oder Europa wird schwarz. Ja, das zeigt so ein bisschen die Zwickmühle, in der wir stecken. Auf der einen Seite sehen wir uns sehr gerne als Hort von Menschenrechten, Menschenwürde, Demokratie und so weiter. Wichtig ist, ne, also diese hehren Werte, die von ihrem Anspruch her universell sind, die entstanden ja leider Gottes während der transatlantischen Umverteilungsgeschichte. Also sie entstanden in dem Moment, in dem wir zunehmend die außerwestliche Welt unterjocht haben. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir heute, ne, also ich nenne es auch gerne als Geburtsfehler, ne, unserer atlantischen Wertegemeinschaft, dass wir den bis heute nicht korrigiert haben. Also wir versuchen auf der einen Seite unsere Werte hochzuhalten und auf der anderen Seite ist unausgesprochen irgendwie klar, für wen diese Werte nicht ohne weiteres und vollumfänglich angewendet werden müssen. Und wir machen es uns in dem Moment natürlich relativ leicht, indem wir dann unsere Verantwortlichkeiten an Dritte delegieren. Und ich sage, ne, das können wir natürlich machen, solange wir politisch, ökonomisch, finanztechnisch in der Lage sind zu, aber wir schaffen das strukturelle Problem dahinter natürlich nicht ab, sondern wir kaschieren es mit Grenzschutz. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, ne, bezogen Afrika und Europa, ne, die weitere demografische Entwicklung allein bis 2050, verändert sich das nochmal so dermaßen, dass natürlich der Migrationsdruck, wenn wir strukturell nicht dazu gewillt sind, einige, sage ich jetzt mal, Auswüchse dieser globalen Arbeitsteilung zu korrigieren, dass wir dann natürlich noch einen viel stärkeren, Migrationsdruck Richtung Europa erleben werden. Und das ist natürlich auch wieder Wind in die Mühlen der erstarkenden RechtspopulistInnen. Also es wäre sehr kurzfristig gedacht zu sagen, wenn die Grenzen wieder so dicht sind wie vor dem sogenannten arabischen Frühling, dann ist das Problem auch wieder weg. Das wird ein Problem sein, das an der sozusagen oder unter der Oberfläche weiter natürlich anschwillt, und irgendwann wird es auch für uns zu groß werden. Also das heißt, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, durch eine Korrektur einer widersprüchlichen Politik, hehre Werte auf der einen Seite und ökonomische Kleinhaltung Dritter, damit wir unsere Perspektiven erhalten können, dass wir da jetzt lernen müssen, auf jeden Fall etwas abzugeben, sonst wird das künftigen Generationen hier noch viel mehr abverlangen, um das wieder zu kitten.
Also auf das Paradoxon sozusagen, dass das, was Aufklärung postuliert hat, nur möglich war, also Gleichheit von Menschen als prinzipielles Paradigma, nur möglich war auf der eklatanten Ungleichbehandlung, auch also ökonomisch bedingt, aber dann auch später weiter gerechtfertigt. Darauf haben Sie schon verwiesen. Und Sie haben auch die Gefahren, die das beinhaltet, eben dieses, diese Blindheit für die eigene Geschichte, für die eigenen Verantwortung, die dahinter liegen, wenn man auf die Zukunft dann schaut und wie es weitergehen kann. Das Ganze wird ja noch dadurch verstärkt, dass die Klimakrise von außen auch den Druck auf das Gesamtsystem Erde erhöht und eigentlich die Notwendigkeit ja immer stärker macht, auch die ökonomischen Zusammenhänge, die dahinter stehen, zu hinterfragen. Also wie viel hat diese Geschichte auch damit zu tun, dass unser Wirtschaftssystem so organisiert ist, wie wir es in inzwischen schon fast Jahrhunderten geschaffen haben und dass sich da eigentlich auch Dinge verändern müssen. Also es ist nicht nur um politisch andere Wege, weniger Abschottung, sondern mehr Zusammenarbeit gehen muss, sondern tatsächlich auch ja wirtschaftliche Gewissheiten, die vermeintlich da sind, hinterfragt gehören und vielleicht auch ein Wirtschaftssystem, das jedenfalls, wenn man den Kapitalismus als solchen anschaut, ja immer auch auf Ausbeutung und auf Externalisierung von Effekten setzt. Das ist ja bei der Klimakrise genau wie bei Ausbeutung von Kontinenten unter kolonialer Perspektive der Fall. Also Dinge werden externalisiert, die schädlichen Wirkungen werden in andere Bereiche dieser Welt oder von Gesellschaften verschoben, dass das eigentlich hinterfragt werden müsste.
Ja, dieses grundsätzliche Umdenken, also das ist was ich mir auch immer wünschen würde, ne? Ohne hierbei zu naiv zu werden, weil wir sehen ja gerade zum Beispiel schon eine zunehmende, sag ich jetzt mal, ja, Marginalisierung ist ein bisschen hart formuliert. Ich meine, diese durch die transatlantische Umverteilungsgeschichte, die ja mit der größten Zwangsmigration der Geschichte und mit Kolonialismus zusammenhängt, erschaffene westliche Welt, die hat ja die längste Zeit das letzte Wort auf der globalen Ebene gehabt. Aber ne, neue aufsteigende Mächte machen es ja nicht besser. Ne? Ich will die jetzt ja nicht in den Fokus stellen, weil das ist hier auch nicht unser Thema heute. Das passiert immer wieder ganz schnell, dass da dann die neuen aufsteigenden Mächte als sozusagen Ablenkungsmanöver genutzt werden. Aber es ist so, dass eben die Muster, die erstmals mit der gewaltsamen Umverteilungsprozessen aufbauenden industrialisierten Phase des Kolonialismus sozusagen, die darauf zurückzuführen sind, dass die von Neuen, die jetzt sozusagen an uns vorbeiziehen, salopp formuliert, so übernommen werden. Ne? Also diese Idee, ne, dass Entwicklung und nochmal Entwicklung in Anführungsstrichen halt vor allem ökonomisches Wachstum ist, das sozusagen immer nur dann gut ist, wenn es immer weiter wächst, die hat sich verselbstständigt auch jenseits unserer westlichen Welt. Und davon wegzukommen, das ist wirklich so die Frage, wie kriegen wir das hin? Ne? Also ich plädiere immer natürlich dann dafür, ne, durch Mindset Wandel, wo wir aber dann echt sagen müssen, da müssen wir in der Kita anfangen, Menschen irgendwie wieder zu vermitteln, dass weniger auch mehr sein kann und dass irgendwie Geiz nicht geil ist und so weiter und so fort. Das lernen wir schon so früh in unserer Gesellschaft, ne, also irgendwo uns über Haben und Status und so weiter zu definieren, und es ist jahrhundertelang, ne, also uns auch trainiert worden, und es ist natürlich leichter gesagt als getan, ne, dass wir uns davon wieder verabschieden können. Aber ich glaube, es ist egal, wer global gesehen das letzte Wort hat, ob das jetzt also der auf dem Kolonialismus aufgebaute Westen ist oder ob es andere sind. Also wenn diese Wachstumslogik, die bei uns entstanden ist, aber von anderen übernommen worden ist, nicht überwunden wird, schießen wir uns alle ins Knie, egal wer sozusagen derjenige ist, der den Hauptschuss am Schluss, zu verantworten hat. Ja, und das ist das Schwierige, und ich glaube, dass da halt eine neue Erinnerungskultur, eine neue Anerkennungskultur etabliert werden muss, wo wir einfach uns lernen, neu zu definieren. Und ich weiß aber, ne, selbst, auch während ich das sage, ist es einfach leichter gesagt als getan, weil historisch gewachsene Interessen, also AkteurInnen, die entweder tatsächlich ökonomisch profitieren von dieser Umverteilungsgeschichte oder aber welche, denen man es vorgaukeln kann, dass sie auch NutznießerInnen sind, obwohl es de facto immer weniger sind, die halten eher am Status quo fest.
Ja, und wollen den zementieren, und in denen ist das Wachstum tatsächlich als treibende Kraft eingeschrieben. Wachstum auf einem Planeten, der endliche Ressourcen hat, wird nicht unbegrenzt funktionieren können. Ich glaube, das ist auch klar, aber es stellt die Gewissheiten, die wir uns jedenfalls selbst über Jahre, Jahrzehnte oder die Ausstellung über Jahrhunderte in Teilen erarbeitet haben, in Frage und macht den Wandel umso komplizierter. Herr Palassi, ich danke für das Gespräch, was wir miteinander haben konnten, und will aber zum Schluss nochmal fragen, die Ausstellung, die in Halle bis zum 3. Oktober zu sehen war, ist vermutlich dort nicht am letzten Ort angekommen, sondern wird auch an weiteren Orten sein. Gibt es Planungen, gibt es Termine, wo sie auch vielleicht nochmal gesehen werden kann?
Ja, aber das ist immer so schwierig, das dann, ne, also dann pauschal zu sagen, weil oft die EntleierInnen der Ausstellung sich die Ausstellung dann auch mal für interne Zwecke, dass zum Beispiel eine Schulklasse oder sowas sie sich anschaut, anguckt, und da bin ich dann selber nicht immer im Bilde, wann und wo sie genau ist. Ich weiß, dass jetzt zum Beispiel bald ab dem 8. November in Bergheim, also ganz woanders wieder, ne, in Nordrhein-Westfalen neben Köln, so ein Städtchen zu sehen sein wird. Was ich in dem Kontext vielleicht erwähne, ist, es gibt ja eine Nachfolgeausstellung, und die heißt Sicherte sich auch unser Land einen Platz an der Sonne, der lange Schatten der deutschen Kolonialzeit. Und mit der bin ich jetzt gerade stärker unterwegs, weil die Ausstellung, über die wir gerade gesprochen haben, hat doch tatsächlich ungewollt dazu geführt, dass es immer wieder Menschen im Publikum gab, die gesagt haben, ja, aber wir Deutschen haben da ja anscheinend nicht so viel mit zu tun, weil es eben nicht der Fokus war. Und die neue Ausstellung will so ein bisschen stärker den Fokus darauf legen, halt mal, also auch wir Deutschen, auch wenn wir immer sagen, wir haben eine vermeintlich kurze Kolonialzeit gehabt, waren spät dabei, früh wieder draußen, wir haben eigentlich kaum was anrichten können. Die neue Ausstellung will da ein bisschen stärker zeigen, wo unsere Verantwortung ist. Und da vielleicht eine Info, weil das einfach ein längerer Zeitraum ist. Die wird jetzt vom 20. November bis zum 2. Januar, also gut anderthalb Monate, im Stadtmuseum Düsseldorf zu sehen sein, mit den Original-Acrylgemälden.
Eine wunderbare Geschichte, dass wir da auch nochmal einen Hinweis auf diese koloniale Verantwortung, die aus Deutschland besteht, bekommen, weil ich glaube, das ist komplett unterrepräsentiert, auch im kollektiven Gedächtnis, dass in meiner Heimatstadt zum Beispiel in Merseburg es völlig unproblematisch eine Trotha-Straße gibt zum Beispiel, und dass das die Geschichte dieser Familie, jedenfalls ihrer modernen Geschichte, nicht oder nicht im ausreichenden Maße reflektiert, halte ich zum Beispiel für einen Punkt, wo man auch tatsächlich genauer hinschauen muss. Ja.
Ja.
Vielen Dank, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und Ihnen noch einen guten Tag.
Ich danke Ihnen auch, einen schönen Tag noch.
Die große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.